BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und auf unserer virtuellen Brunch-Couch der Schauspieler Helmfried von Lüttichau. Und falls Ihnen der Name allein jetzt erstmal nichts sagt, das ist der Staller aus der Vorabendserie Hubert und Staller. Und dann ist er ja noch so viel mehr. Hallo nach München, Herr von Lüttichau.
Hallo, Frau Schubert.
Bekannt aus Film und Fernsehen, wie man immer so schön sagt.
Genau, und aus Funk und Fernsehen, könnte man ja auch sagen.
Bei Ihnen hat die Bekanntheit ja erst so ein bisschen auf sich warten lassen, gell? Was glauben Sie, woran lag das?
Ach, das hat bestimmt ganz viele Gründe. Also irgendwie könnte man natürlich sagen Glück, aber vielleicht lag es auch teilweise an mir. Ich habe das Gefühl, ich war vielleicht manchmal noch nicht so mir meiner so irgendwie sicher und ich konnte mich gar nicht so gut, sag ich mal, ausdrücken, wie ich das vielleicht gewollt hätte. Ich war manchmal zu gehemmt, manchmal fand ich Dinge, haben mir nicht gefallen und also irgendwie kam das nicht so richtig ins Laufen. Ich fand mich am Theater zu unerfolgreich, war immer unglücklich, habe dann mit dem Fernsehen angefangen, aber ja, irgendwie habe ich schon immer gearbeitet und drum gekämpft, aber nicht um Popularität unbedingt, aber vielleicht um Erfolg oder um gesehen zu werden überhaupt. Mhm. Und das kam dann erst irgendwie später durch alle möglichen Umstände vielleicht zusammen.
Vielleicht haben Sie auch dann erst die richtigen Rollen für sich gefunden.
Vielleicht, natürlich auch durch die Begegnung mit Christian Tramitz, wo dann eben aus der Zusammenarbeit, wo er mich für seine Sendung Tramitz and Friends geholt hat und dann eben der Produzent auch darauf aufmerksam wurde, auf die Chemie zwischen uns beiden. Da kam dann eben Hubert und Staller. Wobei ich vorher natürlich auch schon eine Fernsehserie hatte, also oder mitgespielt habe im Hauptcast, das war Der letzte Bulle. Und da wurde ich schon ein bisschen bekannter, sage ich jetzt mal so.
Friedrich Wilhelm Helmfried Graf von Lüttichau. Wie lebt sich mit so einem Namen? Ist das eigentlich eher ein Hindernis oder eine Chance?
Es war natürlich immer ein Hindernis, weil jeder quasi das seltsam fand. Heißt ja Helmut, Friedrich Wilhelm Helmfried. Und Helmut ist mein Großvater. Friedrich Wilhelm hieß mein Vater. Und dann haben meine Eltern diese Zusammensetzung, ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben oder irgendwo gelesen in irgendeinem Buch, aber das ist im Grunde das Wortspiel Helmut Friedrich Wilhelm Helmfried. Was ja eigentlich vom Rhythmus her ganz schön klingt.
Ja, also, ist halt
aber
ein bisschen
trotzdem
lang.
Ja, sehr lang, ja.
Da stellt man sich ja vor, dass man in einem großen Schloss aufgewachsen ist, so mit Gärtnern und Haushälterinnen, also vielen Bediensteten. Ist schon eine antiquierte Vorstellung, oder?
Ich glaube ja. Wobei natürlich, es gibt schon noch Adlige, die haben irgendwie noch natürlich ihre Besitztümer irgendwie oder ein Schloss oder sowas, aber das war bei uns anders und meine Mutter hat aber unsere 3,5-Zimmer-Wohnung in Gilching immer, das Etagenschloss genannt. Und das fand ich immer sehr lustig, weil bei uns hing natürlich auch im Esszimmer, was eigentlich sehr klein war, das war das halbe Zimmer, hingen 6 Ahnenbilder, an jeder Wand 2 sozusagen, die andere Seite war offen zum Balkon und dann gab es durchaus Mitschüler, die sich da ein bisschen gefürchtet haben. Mich selber hat es vielleicht am Anfang als Kind, aber dann mit zunehmender kommender Pubertät und meine Begeisterung für Rockmusik, dann habe ich natürlich irgendwie, war mir das Adlige alles irgendwie sehr fremd plötzlich.
Ich habe ja erfahren, dass Sie eine heimliche Liebe zum Schlager haben. Ist das richtig?
Ja, habe ich gerade drüber nachgedacht, wo ich hierher fuhr mit dem Radl und habe irgendwie so gedacht, dass ich fast sagen könnte, ich bin ja doch auch mit Schlager aufgewachsen, aber das natürlich heimlich, weil das war ja dermaßen uncool, weil meine Heroes waren Jim Morrison, Jimi Hendrix und wenn es um Beatles oder Stones geht, war ich eher der Keith Richards und Mick Jagger und die Stones toll fand, aber es gab ja eben die BR-Hitparade. Und da hörte man natürlich auch manchmal Schlager. Und ich weiß noch, dass ich dann mal zu Hause allein war und dann habe ich Mama von Heintje gehört, was ja wirklich der Inbegriff vielleicht des kitschigen Schlagers auch ist, aber irgendwie hat es mich berührt. Und dann habe ich manchmal, oder Vicky Leandros, da mochte ich die Stimme, aber das hätte ich niemals irgendjemandem erzählt.
Und den Christian Anders haben Sie auch unter der Bettdecke
gehört,
oder?
Ja, das war, stimmt, ja, genau, Christian, es fährt ein Zug nach nirgendwo, war irgendwie, und dann hat der mal, das war sehr lustig, es gab so Filme, ein Zwilling kommt selten allein oder so, da hat er mitgespielt und da drehten die in unserer Schule im Karls-Gymnasium. Und dann hieß es, habe ich irgendwie gesagt, ah komm, von dem hole ich mir jetzt ein Autogramm. Und war aber so, ein paar Leute um den rumstanden und das war aber so wie ironisch gemeint oder Verarschung. Und dann guckt er mich so an und hat es irgendwie gemerkt und macht mir mit dem Edding ein Herz auf die Hand und schreibt in Liebe Chris. Und da war ich natürlich total geschmissen, weil ich wollte ja ihn verarschen, aber er hat mich verarscht. Und das fand ich sehr lustig eigentlich, also... Dann haben alle so, der Helmi, der hat jetzt da, und so. Das war irgendwie in Liebe, Chris,
BR Schlagerbrunch, heute mit Schauspieler Helmfried von Lüttichau, den ja viele als Polizist Staller aus der Serie Hubert und Staller kennen. Wenn man so beliebt ist in einer Rolle, Sie wurden ja sogar gemeinsam mit dem Kollegen Christian Tramitz auch schon ausgezeichnet, sind beliebtester Schauspieler in der Kategorie Serie. Warum haben Sie nach 7 Jahren und 116 Folgen gesagt, jetzt reicht's mir, ich höre auf?
Ja, das war ein bisschen auch Abenteuerlust. Es hat so ganz verschiedene Gründe. Ich habe plötzlich gedacht, ich wurde 60, ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt noch mal in meinem Leben was anderes machen will, hatte ich so das Gefühl, dann muss ich das jetzt tun. Also das war so eine Überlegung. Und dann wurde eben uns die Frage gestellt, ob wir das wollen, ob wir noch eine 8. Staffel machen wollen. Und jeder hat natürlich damit gerechnet, dass das von uns mit Ja beantwortet wird. Und ich habe dann plötzlich gedacht, und was ist denn, wenn ich jetzt Nein sage? Also wenn ich einfach jetzt ab nächstem Jahr frei bin und was anderes probiere. Und das hat mich irgendwie gereizt. Und ich habe dann gedacht, nee, eben wie gesagt, mit 60 und was anderes machen, ich hatte plötzlich keine Lust, mit dieser Serie in Rente zu gehen. Und dann sozusagen, irgendwann wird es ja dann abgesetzt, das passiert ja so. Sie wird nicht laufen, bis man tot umfällt, also hoffentlich, sage ich immer so. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ich würde gerne eben noch was anderes machen und dafür muss ich aber frei sein, weil ich weiß, dass man erstmal was verlassen muss, um was Neues zu finden. Und ich wusste damals noch überhaupt nicht, was das Neue sein wird.
Ist aber ja auch ein Risiko dann, ne?
Ja, wobei ich natürlich, ich sage jetzt mal, für mich finanziell jetzt so kein so ein großes Risiko war, weil ich halt ein bisschen was schon gespart hatte. Bei so einer Serie verdient man ja doch sehr gut. Aber trotzdem, ja, ich wusste nicht genau, was dann kommt. Und das hat sich auch nicht immer nur leicht angefühlt, aber merkwürdigerweise für mich immer richtig.
Was gekommen ist, dazu kommen wir auch noch. Ja, wenn man in so einer Serie so lange mitspielt, das schweißt ja so eine Cast auch zusammen, oder? Wird das nach einer so langen Zeit nicht auch so eine Art Familie?
Ja, natürlich, natürlich. Und auch das war nicht leicht. Also ich bin ja sehr verbunden mit dem Christian. Also wir waren ja schon in der Schule befreundet mit 14. Haben uns dann aus den Augen verloren, aber dieser Kontakt oder diese Verbindung ist nicht wirklich abgerissen. Also wir waren auch während der Serie sehr verbunden und wann gibt es denn sowas, dass man mit einem Freund sozusagen eine Serie drehen darf? Das ist was Großartiges. Und natürlich habe ich das auch vermisst und der Christian hat mich auch vermisst, war ganz rührend. Ich hatte immer bei den Leseproben so einen Sessel aus so Kunstlederweißem und habe mal gesagt, ich wäre bekennender Stammplatzspießer. Ich wollte also immer auf diesem Sessel sitzen. Und als ich dann eben die wieder angefangen haben, Hubert ohne Staller zu drehen, kriege ich plötzlich ein Foto von Christian, wo er auf diesen Sessel mit Edding geschrieben hat, Helmfried, du fehlst. Oh. Und dann stand ich, ich weiß nicht noch genau wo, in der Küche und mir liefen dann doch die Tränen runter, weil ich, genauso wie wir natürlich auch bei meiner letzten Einstellung dann alle geheult haben. Aber ich habe dann, weiß noch, mit Tränen erstickter Stimme irgendwie gesagt, es gibt einfach Momente im Leben, da hat man das Gefühl, man muss weitergehen und auch einen anderen Weg gehen und das werde ich jetzt tun und so. Also ich habe das wirklich, ja, das war schon emotional für alle Beteiligten, glaube ich.
Also ich muss zugeben, mir haben sie auch gefehlt. Ich habe es auch ab und zu noch geguckt. Aber so ein Ausstieg mit 60 aus dieser Serie, Hubert und Staller, inzwischen sind sie ja 68 und denken immer noch nicht ans Aufhören, was ihr Berufsleben angeht.
Ja,
was treibt sie da an? Finanzielle Gründe sind es ja eigentlich nicht.
Nein, finanzielle Gründe sind es nicht. Ich bin ja jetzt auch Rentner sozusagen. Ich bräuchte nicht unbedingt jetzt arbeiten, aber sagen wir mal so, ich weiß nur, dass ich damals, wo ich ausgestiegen bin, habe ich einer Regisseurin, der Anna-Katharina Meyer, die auch einige Folgen Hubert und Staller Regie geführt hat, geschrieben irgendwie in der SMS, wieder alles offen, also was mich betrifft. Und dann habe ich gedacht, wenn man mit 60 schreibt, wieder alles offen, ist eigentlich cool. Und neulich habe ich gedacht, irgendwie habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, was gibt es Schöneres, als sich mit fast 70 als Anfänger zu fühlen? Und ja, dieses immer weiter neugierig bleiben oder Dinge auszuprobieren, wenn das nie aufhört, das würde ich mir wünschen. Ja, weil man erfährt doch immer wieder was Neues, man macht neue Erfahrungen und das hält einen auch, glaube ich, lebendig und das finde ich großartig. Deswegen reizt mich das auch immer wieder. Auch wenn man manchmal damit auf die Nase fällt sozusagen, das was ja auch passiert, das ist ja nicht alles Glück, aber dieser ganze Prozess, das ist der, der mich interessiert.
Die meisten, die stellen sich die Arbeit als Seriendarsteller ja sehr aufregend vor, ist kein 9-to-5-Job. Im Vorgespräch haben sie gesagt, das hat mich nicht mehr erfüllt, eher gestresst. Was ist denn so stressig am Set?
Also, naja, nicht mehr erfüllt, das stimmt nicht ganz. Also, mir hat es immer, also bis zum Schluss eigentlich unglaublichen Spaß gemacht. Aber der Witz an so einer Serie ist doch, dass man einfach in seinem Leben hauptsächlich mit dieser Serie eben dann beschäftigt ist. Also so ist es mir gegangen, weil ich die Dinge immer versuche, 100%ig oder 120%ig am liebsten zu machen. Und das ist schon ein 9-to-5-Job. Vielmehr, das ist ein von 7 bis 20, 21 Uhr Job. Das sind lange Tage, jeden Tag. Man muss immer auf dem möglichst höchsten Energielevel fahren, wenn man so vorne steht, sozusagen in so einer Serie als Hauptdarsteller, wo man das Ganze ja irgendwie zieht. Und das waren der Christian und ich. Und ich mit meiner Rolle sowieso, der Christians Rolle ist ja eher ein bisschen cooler, ja. Aber bei mir ging es sehr, sehr viel um Emotionalität. Und das die ganze Zeit frisch zu halten und nach außen damit zu gehen, also mit dieser Energie jeden Tag herzustellen und zu halten, fand ich sehr, sehr anstrengend. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin quasi nur noch mit der Serie beschäftigt. Ich erhole mich von der Serie danach, ich erhole mich für die Serie, ich ärgere mich über die Serie, ich freue mich über die Serie. Aber alles bezieht sich in meinem Leben auf diese Serie. Das fand ich irgendwann schon auch stressig.
Sie mögen keine Autoritäten, oder?
Ja, wenn sie es so, ja, was heißt, ich mag's nicht. Vielleicht gibt's auch einen Anteil in mir, der sich das manchmal wünscht, an der Hand genommen zu werden und quasi, dass man mir einer sagt, okay, so und so müsstest du, also das gibt's schon auch, aber im Prinzip mag ich keine Hierarchie oder also habe ich ein Problem, mich unterzuordnen, sage ich jetzt mal so.
Hat das auch was mit Ihrem Vater zu tun? Der Vater beim Bundesnachrichtendienst? Mein Gott, wie spannend ist das denn?
Ja, naja, spannend war es für mich insofern erst später oder dann eben nicht mehr, weil ich es ja gar nicht wusste. Ich habe das ja erst mit 16, 17, 18 oder was erfahren und vorher wusste ich es nicht. Aber das könnte auch was, natürlich wehrt man sich stellvertretend gegen Autoritäten, vielleicht eben stellvertretend auch gegen den Vater oder gegen eine gewisse Strenge oder es ist auch eine Veranlagung, dann hat es natürlich mit der Zeit zu tun. Ich bin in den 70er Jahren, also 1970er Jahren sozusagen, groß geworden und da war alles Autoritäre ja per se was man abgelehnt hat. Also das sich wehren gegen diese Alten gehörte ja dazu.
Also Vater und Sohn war keine einfache Verbindung?
Nein, es gab zwar manchmal schon eine Verbindung, die auch positiv war, aber dann eben wieder war das so schwankend. Dann war mein Vater dann auch sehr fast ein bisschen unerbittlich in manchen Punkt und fand eben, dass sein Sohn nicht taugt und so weiter. Also,
das hat er Ihnen gesagt?
Ja, das habe ich schon des Öfteren gehört. Er taugt eben nicht und so. Aber auf der anderen Seite war er dann manchmal auch wieder stolz. Aber das war für mich nicht wirklich berechenbar.
Worauf hat sich das bezogen? Waren Ihre Schulnoten so schlecht?
Ja, oder? Meine Schulnoten, dann war ich frech. Ich war natürlich auch in der Schule immer ein bisschen frech. Ich bin nicht so gern in die Schule gegangen. Ja, dann habe ich ganz andere, also eben durch Rockmusik, dann wollte ich lange Haare. Also das war alles nicht in seinem Sinne, so wie er sich das so vorgestellt hatte. Aber das ist ja normal eigentlich, dass die Jugendlichen ja immer sich irgendwie auch irgendwann gegen die Eltern stellen. Und das ist ja auch so ein Abnabelungsprozess.
War das schon noch eine Art anerzogener Standesdünkel auch?
Das Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Und dazu muss ich auch sagen, habe ich später auch verstanden, mein Vater ist selber ohne Vater aufgewachsen, weil sein Vater im Ersten Weltkrieg gefallen war. Den hat er quasi nie kennengelernt. Also habe ich mir später gedacht, woher sollte er denn das Vatersein sozusagen gelernt haben? Dann kam mein Vater sehr spät aus russischer Gefangenschaft. Da hatte ich dann das Gefühl, ja, der musste ja, und dem hat keiner geholfen. Da gab es ja nicht sofort jemand, der gesagt hat, oh Gott, das muss ja schrecklich sein, so lange im Krieg und als ganz junger Mensch im Krieg und in Gefangenschaft gewesen zu sein. Also insofern hatte der bestimmt auch mit sich selber zu kämpfen, was ich damals natürlich überhaupt nicht so sehen konnte. War vielleicht auch nicht meine Aufgabe als Kind, ja. Aber das, so habe ich das dann später versucht, auch zu verstehen.
Mhm. Als Kind kann man natürlich nichts dafür, man erlebt es einfach. Aber wenn einem der eigene Vater sagt, der Junge taugt nichts, aus heutiger Sicht so psychologisch aufgearbeitet, was macht das dann mit einem jungen Menschen?
Ja, ich würde behaupten, ich habe eine bestimmte Form von Unsicherheit in mir, sogar immer noch an bestimmten Stellen kann die auftauchen. Ich bin mittlerweile dafür sogar dankbar, weil es mich irgendwie vor einem bestimmten Arroganz oder Hochmut auch schützt, ja, also wenn man das nicht versucht wegzudrücken, aber natürlich habe ich schon oft andere Menschen oder Gleichaltrige erlebt früher, die waren per se einfach sicherer in sich und das fehlte mir ein bisschen, also das würde ich schon so sagen, ja, das, wenn Sie fragen, was das mit einem macht.
Aber dieses Gefühl der Unsicherheit kann ja auch hilfreich sein, vielleicht gerade für die Arbeit als Schauspieler, oder?
Ich denke schon, weil man vielleicht manchmal vorsichtiger ist und nicht immer denkt, ja, oh, das kann ich eh, ja. Und dadurch wird man ja nicht unbedingt besser, wenn man mit übergroßem Selbstbewusstsein ausgestattet ist, wobei ganz viele Schauspieler mit ihrem Selbstbewusstsein kämpfen. Also das ist insofern auch nichts Ungewöhnliches. Natürlich habe ich dann versucht, diesen Erfolg oder das Gesehenwerden von außen zu bekommen, indem ich halt dann zum Beispiel eben im Schultheater gespielt habe und da hatte ich dann plötzlich Erfolg und ein Lateinlehrer geht vor mir auf die Knie. Das war natürlich großartig.
Weil da Sie so mir gut in
Latein,
haben.
Ja, so, genau. Also wegen Latein nicht, aber plötzlich, weil ich auf der Bühne er mich gut fand und ich gut gespielt habe. Also, und da habe ich gespürt, aha, da scheine ich irgendwas zu können. Oder Menschen zum Lachen zu bringen in der Runde oder auf der Skihütte. Oder.
Das war also schon damals so. Spannend. Aber es gibt ja nicht nur Ihren Vater, da war ja auch noch Ihre Mutter. Das war schon so ein ausgleichender Pol, oder? Die hatte dieses sonnige Gemüt, das bei Ihnen auch oft durchkommt.
Ja, meine Mutter hatte was ganz Positives und was Strahlendes. Und natürlich war meine Mutter über die Spannung mit meinem Vater sehr unglücklich und hat das dann auf der anderen Seite wieder versucht aufzufangen, was mir aber dann auch wieder nicht gefallen hat, weil ich wollte ja die Zuneigung oder die Anerkennung von meinem Vater. Und von meiner Mutter habe ich sie dann natürlich bekommen, aber mein Vater hat dann zu meiner Mutter auch manchmal gesagt, du guckst ja in einen goldenen Topf bei dem Jungen sozusagen. Und also das war eben schwierig in dieser Ambivalenz.
Ja, schon sehr spannend zu hören, auch wie das damals angefangen hat. Also diese Komik in ihrer Art zu spielen ist schon früh entstanden. Da wird man ja dann auch leicht zum Klassenkasperl, oder?
Ja, ich wollte natürlich auch, oder meine Mutter, die dann auch manchmal mir unglücklich erschien, oder ich wusste, ich habe dann irgendwann angefangen, lustig zu sein sozusagen und wenn meine Eltern dann gelacht haben, dann ist ja alles gut. Dann habe ich das natürlich auch in der Schule, natürlich war das lustig, wenn ich irgendeinen Witz gemacht habe gegen die Lehrer und die ganze Klasse hat gelacht. Dann fängt man da an, das irgendwie zu perfektionieren und oder immer weiterzumachen und dann eben im Schultheater und in irgendwelchen, dann später in irgendwelchen Wirtshausrunden oder wie auch immer, ja.
Welche Musik wurde denn bei Ihnen zu Hause so gehört?
Es gab eine Platte, an die ich mich wirklich bis heute erinnere, weiß ich sogar noch das Cover. Das war My Fair Lady mit Karin Hübner. Und dann dieses Es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen und so. Und die konnte ich auch irgendwie, mein Gott, jetzt hat sie's. Die konnte ich auch irgendwie auswendig. Musik aber, ja, klassische Musik natürlich. Und dann, ja, Chris Howland gab es noch. Und das habe ich in Paris gelernt. Ja, das war die Musik, die zu Hause gehört wurde. Und Udo Jürgens war für mich, den habe ich natürlich auch ein bisschen heimlich im Radio gehört. Und Udo Jürgens hatte noch eine andere Bedeutung, weil Udo Jürgens hatte eine Haarlänge, die gerade noch so gestattet wurde.
Ah, okay.
Also das war so dieses bisschen übers Ohr und hinten nicht ganz über den Kragen, aber schon so, aber das war eine Haarlänge, die so die Udo-Jürgens-Länge war das so.
Die haben Sie ja auch irgendwie behalten, ne?
Ja, also sagen wir mal, genau, was die Haarlänge betrifft, bin ich tatsächlich ein bisschen traumatisiert, wäre jetzt so, aber Haare schneiden war für mich immer ganz, ganz schlimm. Beim Dorffriseur, wenn der einem dann mit dem Rasiermesser im Nacken rumgekratzt hat und so, das war alles ganz, ganz furchtbar. Und ich wollte mir dann irgendwie nie wieder die Haare schneiden lassen. Auch es war immer im Theater ein Riesenproblem, wenn es hieß, Helmfried, du musst dir die Haare schneiden. Nee, wollte ich nicht. Es führte dann manchmal sogar dazu, dass ich eine Kurzhaarperücke bekommen habe.
Oh Gott.
Also auch furchtbar. Aber ja, die Haare haben mir immer sehr viel bedeutet. Ich habe immer sehr an meinen Haaren gehangen. Jetzt hängen sie halt leider nicht mehr so an mir.
Sie haben gesagt, Sie waren auch schon eher der Klassenclown damals in jungen Jahren. Wie haben Sie denn überhaupt angefangen mit dieser Schauspielerei? Woher kam der Wunsch, dann auch Schauspieler zu werden?
Naja, das kam schon übers Schultheater, dass ich da sozusagen doch immer großen Erfolg hatte. Und dann kam ja das Abitur, dann eben die Überlegung, was ich jetzt werde. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne im Zeichensaal in der Schule auch immer war und gerne gemalt habe. Und dann hatte ich so mal kurz die Idee, ob ich vielleicht doch Maler werden will. Und dann die andere Variante davon wäre dann Grafiker und Designer oder eben Schauspieler, weil natürlich alle gesagt haben, ja, Schauspieler, schwierig und so. Und da hatte ich, weiß noch, vom Arbeitsamt gab es so Broschüren und wir hatten diese drei Broschüren bei uns zu Hause. Schauspieler, was ja auch ein ganz klassischer Weg damals war. Da gab es ja nur drei Fernsehsender und man ist dann auf eine Schule gegangen und hinterher ans Theater. Also eigentlich auch ein durchaus fast bürgerlicher Beruf, ja, weil da war man dann städtischer Angestellter oder eben Maler oder Designer. Aber ich wollte auf gar keinen Fall Zeichenlehrer werden und habe dann gedacht, ja, vielleicht reicht meine Begabung auch nicht aus, um damit sozusagen mein Geld verdienen zu können. Und dann habe ich mich für Schauspieler entschieden. Aber so ganz vernünftig eigentlich.
Okay. Es sollte also in jedem Fall was Kreatives sein. Hat Sie Ihre Sehbehinderung, die Sie ja seit Ihrer Geburt begleitet, da nicht beeinträchtigt? Sie sehen ja quasi auf nur einem Auge.
Genau, ich sehe nur auf dem rechten, auf dem linken Auge sehe ich nichts. Oder sehen wir nur Licht, Schatten und Farben, so ein bisschen, also weniger als 10%. Und das hat mich, ich war ja daran gewöhnt, ich habe mir darüber ehrlich gesagt überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich kannte es ja nicht anders und habe dann erst auf der Schauspielschule, haben dann plötzlich Menschen zu mir gesagt, irgendwelche Lehrer, ja, der Lüttichau, der wird nie eine Kamera sehen wegen diesem Auge, was ich auch manchmal, wenn es zu hell ist oder wenn ich müde bin, so zukneife, was mir manchmal als Arroganz ausgelegt wurde, was ich dann aber entkräftet habe, indem ich dann gesagt habe, nee, ich bin auf dem linken Auge blind. Oh, Entschuldigung, war das dann so? Mhm. So habe ich dann sozusagen den Spieß umgedreht, obwohl ich darunter nicht wirklich gelitten habe. Ja, insofern hat es mich nicht behindert, aber vielleicht manchmal in der Beurteilung.
Für das Schauspielstudium direkt nach dem Abi, da haben Sie ja an der renommierten Falkenberg-Schule in München vorgesprochen. Im Wiener Dialekt, warum um Gottes Willen das denn?
Naja, also es war so, also so eine Schauspielschule, da muss man ja eine Aufnahmeprüfung machen, eben ein Klassiker, eine Komödie und ein Stück nach Wahl sozusagen, was man sich aussuchen kann. Da hatte ich beim Schultheatertreffen irgendwo eine Szene gesehen aus Karl Kraus, dem Stück »Die letzten Tage der Menschheit«. Die war eben im Wiener Dialekt, die ich irrsinnig komisch fand. Und dann habe ich die quasi vorbereitet. Mir haben Dialekte schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich die also auf Wienerisch einstudiert, weil die halt auch so geschrieben war. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dabei. Das Doofe war nur, dass mir vor dieser Prüfung ein Schüler gesagt hat, naja, da wird sich unser Direktor aber freuen, der ist nämlich Wiener.
Oh, da geht ja der auf Grundeis, oder?
Ja, genau, der ging aber sowas von auf Grundeis. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich kann doch nicht einem Wiener dann eine Wiener Szene vorsprechen. Aber es ging erstaunlicherweise gut.
Wie ist das denn mit dem Dialekt? Wird einem der dann auf der Schauspielschule auch abtrainiert?
Nee, ich hatte ja keinen. Also ich, von zu Hause her waren meine Eltern Hochdeutsch. Und insofern musste mir das nicht, aber ich habe andere Kollegen erlebt, denen der Dialekt eigentlich abtrainiert wurde und die dann quasi auch gar nicht mehr bayerisch spielen konnten. Also weil die sind nie wieder in die Natürlichkeit, haben die nicht mehr zurückgefunden. Das klang dann immer so merkwürdig, so heute so irgendwie verkrampft. Aber es war die Natürlichkeit weg, weil es tatsächlich abtrainiert wurde.
Aber Sie sprechen ja jetzt bayerisch. Ist es dann auch antrainiert wieder?
Naja, das Bayerisch habe ich ja wie eine Fremdsprache quasi gelernt. Mhm. Ich bin ja von Bremen nach Gilching gekommen, wo ich erstmal gar nichts verstanden habe, geschweige denn, dass ich irgendwas sprechen konnte. Dann habe ich versucht, es nachzumachen, habe immer so gesagt, also ihr sagt zwar, und dann hat einer halt gesagt, nein, Fred, das muss von unten raus, muss das heißt zwar. Aha, und dann habe ich das geübt und wie so musikalisch mir das angeeignet. Und dann natürlich kommt noch die Denkweise dazu, dass ich gemerkt habe, die denken auch irgendwie anders als ich. Oder der Humor ist auch ein anderer. Und so habe ich das gelernt.
Haben Sie sich dann leicht eingelebt da in Oberbayern?
Nach anfänglichen Schwierigkeiten vielleicht, aber eigentlich schon, ja. Ich glaube, ich kann mich gut in andere auch reinversetzen und bin da auch eher offen. Also ich glaube, im Nachhinein gesehen, ja, habe ich mich schon den Umständen entsprechend als Preis in Gulching leicht eingelebt. Ja.
Für welche Rollen wurden Sie denn dann anfangs besetzt? Jugendlicher Liebhaber oder doch eher schon die schrägen Typen?
Ja, eher Letzteres. Und das war vielleicht auch der Frust, weil ich hatte so das Gefühl, ja, ich kann doch, und dann spielte ich irgendwie in irgendeiner 20er-Jahre, 30er-Jahre-Revue den Studenten und das. Dann hatte ich irgendwie, da gab es ein Stück, da hatte ich dann mal eine Hauptrolle, apropos, da ging es um irgendwie so eine Gang von Jugendlichen und ich spielte so einen ganz schrägen, blinden, komischen Typen und dann stand aber in der Kritik alterndes Blumenkind drüber, da war ich 23. Mhm. Und so aber stand am Schluss der Satz, man möchte diesen Schauspieler in besseren Rollen sehen. Und diesem Wunsch konnte ich mich dann durchaus anschließen, weil ich immer gedacht habe, Mensch, warum kriege ich denn nicht den Don Carlos oder irgendwie solche Rollen oder in Leons und Lena den Valerio oder irgendwie so bestimmte klassische Theaterrollen. Irgendwie habe ich die nie so richtig bekommen.
Viele Schauspieler sagen ja, dass so eine feste Rolle in einer Fernsehserie so eine gewisse Sicherheit bietet, zumindest was ein regelmäßiges Einkommen angeht. Wie sind Sie denn dann letztendlich doch einer großen Öffentlichkeit bekannt geworden? Ich glaube, die Rolle des Staller, die ist Ihnen ja quasi auf den Leib geschrieben worden.
Das war schon ein sehr langsamer Prozess. Ich habe zunehmend mit meiner Fernsehtätigkeit größere Rollen bekommen. Und dann die erste Serie, das war Der letzte Bulle, war eine Serie, wo ich den Chef und Freund des Hauptdarstellers, den Henning Baum, gespielt hat, bekommen habe. Und das hat mich schon ein bisschen bekannter gemacht. Und dann kam die Arbeit mit Christian Tramitz an bestimmten Sketchen in seiner Show Tramitz and Friends. Der Produzent Oliver Mielke hat gesehen, zwischen den beiden, das funktioniert. Wollen wir nicht irgendwie zusammen mit denen eine Serie machen? Das war aber alles ein irrsinnig langer Prozess. Also 2004 haben Christian Tramitz und ich diese Sketche gedreht und die erste Folge von Hubert und Staller wurde 2011 gedreht.
Ist ja eigentlich relativ spät, dass Sie so bekannt wurden. Wie ging es Ihnen damit? Weil man wird ja dann sicherlich angeschrieben, angesprochen.
Also ich fand es natürlich oder finde es nach wie vor immer noch großartig und bin tatsächlich auch sehr dankbar dafür, weil ich ja eben diese Zeiten kennengelernt habe, dass mich sozusagen auf der Straße niemand erkannt oder angesprochen hat. Und man wünscht sich natürlich als Schauspieler auch, bekannt oder prominent zu werden. Und ich habe mir dann schon manchmal zu Hause irgendwie, ich sage jetzt mal, wie heimlich unter der Bettdecke, also ungefähr so Dankesreden für Preisverleihungen ausgedacht. Ja. Und dass ich dann irgendwann tatsächlich mit dem Christian auf der Bühne in Wien stand und diese Romy bekommen habe, das war natürlich dann großartig.
Was mir ja aufgefallen ist, es sind ja oft so Polizeiserien, in denen Sie mitmachen. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich Hubert und Staller gerade wenig mit der Realität bei der Polizei zu tun hat, oder?
Das stimmt nicht ganz. Also ich habe oft von Polizisten gehört, die gesagt haben, leider die Kollegen, die so sind wie ihr, gehen jetzt alle in Rente. Aber die haben schon gesagt, das wäre näher an der Realität, als man es denkt. Näher als der Tatort zum Beispiel. Mhm. Also ich weiß noch, dann haben die auch mir erzählt, Polizisten, von irgendwelchen Sprüchen, die da durch den Funk gemacht wurden. Das war nicht weit entfernt von Hubert und Staller.
Im vergangenen Jahr haben Sie bei den Salzburger Festspielen mitgespielt und dann haben Sie ja auch noch Ihr Soloprogramm. Was bringen Sie da auf die Bühne und warum?
Ja, das Soloprogramm ist natürlich was ganz anderes, weil das Soloprogramm hat sich niemand anders ausgedacht und irgendwie geschrieben und ich lerne den Text auswendig und interpretiere den dann, sondern das ist einfach auf meinem Mist gewachsen sozusagen. Also das heißt, ich gehe auf die Bühne und bin vollkommen frei in dem, was ich mache. Es gibt auch keinen Regisseur, der mir sagt, nee, Helmfried, das ist jetzt so, wenn nicht gut, mach lieber so oder so, sondern ich kann alles, was mir Spaß macht, auf der Bühne tun, die Menschen unterhalten, zum Lachen bringen, vielleicht auch zum Nachdenken. Das habe ich natürlich dem Staller zu verdanken, weil wer würde schon freiwillig sonst zum Ü60 Newcomer gehen? Also das ist einfach, das hat mir der Staller ermöglicht, dass die Menschen erstmal kommen, weil sie mich daher kennen und dann sagen, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was der auf der Bühne macht. Aber das ist der entscheidende Unterschied zum normalen klassischen Theater, wo ich halt eine Rolle bekomme, die ich vielleicht nicht unbedingt spielen möchte und dann den Text auf eine Weise interpretiere, wie es der Regisseur gerne hätte. Und hier ist eben alles das nicht der Fall.
Und welche Themen gehen Sie da so an?
Also es ist natürlich wie bei allen ersten Programmen, es ist, dass es sehr autobiografisch ist, aber auch musikalisch. Also wie gesagt, ich mache alles, was mir Spaß macht, von Dialekten über Rocksongs, die mir dann aber vielleicht nicht so ganz gelingen, wie ich mir das vorstelle. Darum geht es im Prinzip in dem Programm.
Helmfried von Lüttichau als Staller in der Vorabendserie Hubert und Staller einem großen Publikum bekannt geworden. Und seit er nach 7 Jahren und 116 Folgen ausgestiegen ist, hat er so viele Anfragen für Filme und Serien, dass er sich kaum retten kann. Zumindest ist das mein Eindruck. Stimmt das so?
Jein. Also am Anfang war tatsächlich, nachdem ich ausgestiegen war, war doch erst mal eine Pause, mit der ich aber gerechnet hatte. Ich hatte nicht gedacht, dass die Leute denken, hui, jetzt ist der Staller frei, dann wird er gleich engagiert, sondern da musste ich schon ein bisschen warten. Aber dann hatte ich tatsächlich relativ viele sehr, sehr unterschiedliche Angebote. Ich habe ja auch dann wieder in der Serie gespielt, Der Beischläfer hieß die, auf Amazon Prime und also ganz verschiedene Dinge gedreht. Und darüber war ich natürlich sehr froh. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen ist, mich aus dieser Stallerrolle wieder, ich sag's mal so, zu befreien. Es war wieder ein Prozess des Umgewöhnens auch.
Ja, wir haben ja schon gehört, es gab auch schwere Zeiten, nicht nur beruflich, auch privat. Ihre Frau starb 2009 an Krebs. Sie haben sie begleitet. Was hat diese Zeit mit Ihnen gemacht? Das ist ja auch eine enorme psychische Belastung.
Natürlich ist es schwer und aber es gab, als diese Krankheit in unser Leben kam, habe ich irgendwie gedacht, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich renne davor innerlich und äußerlich irgendwie weg oder ich setze mich ab dem Punkt mit dem Thema Krankheit auseinander und habe dann eben darüber viel gelesen, habe dann auch den Zauberberg von Thomas Mann gelesen, wo es um Krankheit, um Lungenkranke geht und so weiter. Einfach um mit dem Thema das in mein Leben reinzulassen und habe dann auch meine Frau immer begleitet, bin zu jeder Chemo mitgegangen und das war ja auch ein ganz, ganz langer Prozess. Ja, weil ich gedacht habe, ich muss dem ins Auge sehen Und im Nachhinein würde ich sagen, mich hat es in meinem Leben eher bereichert oder freier oder weniger ängstlich gemacht, als ich es vielleicht war.
Als Ihre Frau dann krank wurde, haben Sie sich vorgenommen, sollten Sie mal prominent werden, dann wollen Sie sich für Palliativmedizin einsetzen. Das hat ja geklappt, also zumindest mit dem Prominentwerden. Wie engagieren Sie sich denn heute für Sterbende?
Ja, ich bin seit ein paar Jahren im Stiftungsrat der Deutschen Palliativstiftung. Ich versuche das Thema so oft wie möglich an die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich einfach gespürt habe, wie wichtig das für meine Frau war, diese Zeit eben auf der Palliativstation und die Hilfe, die sie bekommen hat. Weil natürlich der Sterbeprozess, wenn der mit sozusagen begleitet wird von der richtigen Versorgung, medizinischen, was Schmerzen betrifft, was Husten betrifft, was das Wohlbefinden betrifft, dann ist es einfach unglaublich segensreich und das wissen viele Menschen nicht. Mhm. Viele Menschen denken immer, wenn die Palliativmedizin hören, da geht es irgendwie ist kurz vor Sterbehilfe. Nein, es geht darum, dass man in Würde gehen kann, möglichst ohne Schmerzen, ohne Beeinträchtigung. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten und leider ist aber das ist viel zu wenig bekannt und deswegen gibt es dafür die Forschung und so weiter auch nicht genügend Geld. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
Zum Glück haben Sie ja nochmal die Liebe gefunden, sind heute seit 2015 mit Gabriela Reible von Lüttichau verheiratet, eine Innenarchitektin. Wie ja. haben Sie sich denn dann kennen und lieben gelernt?
Wir haben uns beim Geburtstag von gemeinsamen Freunden zufällig kennengelernt und haben dort beim ersten Kennenlernen festgestellt, dass sie eigentlich Schauspielerin werden wollte und ich Designer, was sie auch gemacht hat. Sie ist sozusagen auch, sie hat auch Möbeldesign gemacht und so. Also das war lustig, weil wir uns dann davon natürlich erzählen konnten und dann natürlich über den Humor. Aber das hat schon eine Zeit lang gedauert. Einfach bis wir uns dann tatsächlich gefunden haben und ja. Aber das war eigentlich ein ganz klassisch auf einer Geburtstagsfeier.
Derzeit wohnen Sie ja quasi an zwei Wohnsitzen, Schliersee und München-Schwabing. Das ist auch der Arbeit Ihrer Frau geschuldet, oder?
Ja, und auch vielleicht ein bisschen dem Drehen, weil man ja beim Drehen auch, wenn man abgeholt wird, die ganze Logistik funktioniert einfach mehr über die Großstadt als nach Schliersee fährt jetzt keiner und holt mich ab oder so. Das ist einfach logistisch einfacher in der Stadt. Aber meine Frau hat eben dort auch in der Stadt in Schwabing ihr Innenarchitekturbüro. Und insofern hat es auch damit zu tun. Aber ich genieße es auch, manchmal in der Stadt zu sein und dieses etwas schnellere Leben zu leben und dann wieder kreativ eben auf dem Land, wo ich auch also ganz viele Dinge geschrieben habe. Mein Bühnenprogramm ist dort entstanden. Da kann ich auch proben mit Gitarren, mit kann ich Lärm machen sozusagen anders. Und mein Kopf ist, habe ich das Gefühl, in der Natur freier als in der Stadt. Also so kommt es mir vor.
Der BR Schlagerbrunch. Wir läuten die Schlussrunde ein. Es gäbe wahrscheinlich noch so viele Geschichten zu erzählen, aber auch unsere Zeit ist begrenzt. Schauspieler Helmfried von Lüttichau ist uns schon in Fernsehserien begegnet, vor allem als Polizist Staller aus der Serie Hubert und Staller. Und nachdem er mit 60 aus der Serie ausgestiegen ist, kann er sich offenbar vor Filmrollen nicht retten. Das war ja offenbar dann die richtige Entscheidung. Zu Hubert und Staller führt kein Weg zurück.
Nein, ich würde es mal so sagen, wenn man sich irgendwie auch schweren Herzens entschieden hat, mit was aufzuhören, dann sollte man nicht das wieder revidieren. Es sind auch so viele andere Dinge passiert, auch in der Serie sind Dinge passiert, die man nicht unbedingt wieder zurückdrehen muss. Insofern wäre das für mich nicht interessant.
Was steht aktuell so an?
Also ich habe gerade im Sommer einen wunderbaren Zweiteiler gedreht, eine Oscar-Maria-Graf-Verfilmung, eine Romanverfilmung fürs ZDF mit einem tollen Regisseur Josef Hader, spielt die Hauptrolle Sigi Zimmerschied, Freddy Linkemann, Verena Altenberger, lauter ganz, ganz tolle Leute, ein toller Regisseur, Mati Geschonek. Also das war ein ganz besonderes Projekt. Und nächstes Jahr kommt eventuell ein Projekt, über das ich aber noch nicht sprechen kann. Also es kommt sehr wahrscheinlich, aber ich darf noch nicht drüber sprechen, weil es noch nicht offiziell ist. Aber da wird nochmal ein bisschen Fernsehen noch dazukommen. Und dann mache ich eine Hörbuchreihe, Kommissar Tischler ermittelt, auf Audible kann man das hören. Und jetzt noch eine zweite Gardasee-Reihe, also Hörbücher. Also ich habe doch sehr, sehr viel zu tun und schreibe eben parallel noch an meinem zweiten Bühnenprogramm, was im Ende Februar 26 Premiere hat.
Dann sage ich alles Gute für die kommenden Projekte. Wir freuen uns, Sie entweder auf dem Bildschirm oder auf der Bühne wieder zu sehen oder zu hören. Ja, danke für das offene und kurzweilige Gespräch, Helmfried von Lüttichau.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.